The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 15. Oktober. Wir kämpfen für Deutschlands Zukunft. So lautet der Titel des SPD-Strategiepapiers für den Bundestagswahlkampf 2025, in den sie Stand heute mit Olaf Scholz als Captain Future der deutschen Sozialdemokratie ziehen will. Wenn Wahlkampf heraufzieht, dann ist das Wortpaar Zukunft und Deutschland nicht weit. Zukunft für alle. Vertrauen in Deutschland. Anpacken für Deutschland. So hießen zum Beispiel in der Vergangenheit Wahlprogramme der SPD. Die CDU setzte bereits auf Ja zu Deutschland, Ja zur Zukunft oder Wir sichern Deutschlands Zukunft und auch gemeinsam erfolgreich für Deutschland. Offen gesagt, mir tut das Wort Zukunft leid. Ist es doch eigentlich ein Wort voller Verheißung, im parteiprogrammatischen Kontext aber wirkt es zäh wie altes Schnitzel.
Die SPD hat einen klaren Plan vorgelegt für einen neuen Aufschwung. Mit Wachstum, mit sicheren zukunftsfähigen Industriearbeitsplätzen, mit neuen Investitionen in den Wirtschaftsstandort, mit einem funktionierenden Alltag für Beschäftigte und ihre Familien, weil Kitas und Schulen, Bahnen und Busse, Krankenhäuser und Pflege zuverlässig arbeiten.
Sie hörten SPD-Chefin Saskia Esken, wie sie Deutschlands Zukunft in rosa-rot skizziert. Sollten die Sozialdemokraten nach der Bundestagswahl 2025 an die Regierung kommen? Obwohl, sie sind es ja schon. Und derzeit ist es nicht rosig um das Land bestellt, das schon das zweite Jahr in Folge in der Rezession steckt. Nun ist das Gute an der Zukunft, dass sie ja erst noch kommt und somit gestaltet werden kann. Sie ist wie ein Tonklumpen, den es zu formen gilt. Aus dem Klumpen kann alles Mögliche werden. Eine Vase, eine Schale oder auch nur ein Aschenbecher. Das Problem an dem SPD-Strategiepapier aber ist, dass die Genossen aus dem harten Tonklumpen einen weichen Wollschall machen wollen. Ein Staat, der sich wärmend um seine Bürger hüllt.
You'll never walk alone.
Dieser von Olaf Scholz in der Vergangenheit oft gesprochene Satz ist auch das sozialdemokratische Prinzip für die Zukunft. Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze sichern, Beschäftigte entlasten. Das ist der Dreiklang, mit dem die SPD in den Wahlkampf ziehen will. Eine Unternehmenssteuerreform allerdings gibt es nicht. Sie sei nicht zielgenau, heißt es. Stattdessen soll es Superabschreibungen und Steuerprämien geben für Investitionen in Zukunftsbranchen und gute Arbeitsplätze am Standort Deutschland. Darf es noch ein bisschen mehr interventionistische Wirtschaftspolitik sein? Auf diese Frage schreien offenbar nicht nur die Grünen hier. Dazu passt, dass die SPD den Mindestlohn auf 15 Euro anheben will und sich damit erneut über die unabhängige Kommission aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Wissenschaftlern hinwegsetzt, die für dessen Festlegung zuständig ist. Neben einem höheren Mindestlohn ist eine niedrigere Einkommensteuer für fast alle geplant. 95% der Beschäftigten sollen entlastet werden. Dafür das obere Prozent, Zitat, etwas mehr Verantwortung übernehmen. Zitat Ende. Das ist die geschmeidige Formulierung des linken Klassikers, die Reichen sollen zahlen. Oder wie Saskia Esken sagte,
Friedrich Merz ist darüber schockiert, nennt das obere 1% die Leistungsträger der Gesellschaft und scheint gar nicht zu bedenken, dass er damit die 99% ausschließt von diesem Label der Leistungsträger. Er wähnt Einkommensmillionäre im Mittelstand. Das sind grundfalsche Analysen, die nur mit dem Blick aus dem Privatjet zu erklären sind.
Die SPD aber vergisst, woran nun die Familienunternehmer erinnern, dass ein Großteil von ihnen Personengesellschaften sind und damit für sie die Einkommensteuer die Unternehmenssteuer ist. Und für sie bedeuten die sozialdemokratischen Pläne eben nicht Wirtschaft ankurbeln, sondern eine Mehrbelastung durch Steuererhöhung. Zum SPD-Programm gehören des Weiteren eine E-Auto-Prämie, ein Industriestrompreis und eine Lockerung der Schuldenbremse. Reformen, um die strukturellen Probleme Deutschlands anzugehen, vom demografischen Wandel über den Fachkräftemangel bis zu den Wettbewerbsbedingungen, das alles ist hingegen bisher nicht Teil der SPD-Vorstellungen von Zukunft. Reformen sind eben hart wie Tonklumpen. Allerdings will ich an dieser Stelle nicht verschweigen, dass die SPD tatsächlich mal ein Wahlprogramm mit dem Titel Reformen für Deutschland hatte. Das war 1994 und der Kanzlerkandidat hieß Rudolf Scharping. Bekanntlich ging die Wahl verloren, der sozialdemokratische Veränderungsanspruch aber blieb dennoch bestehen. Rudolf Scharping reformierte seine Bartfrisur, Gerhard Schröder wenige Jahre später die deutsche Sozialpolitik und sicherte so Angela Merkel eine Zukunft als Kanzlerin. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Geschichte, die wiederholt sich bekanntlich nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gabor Steingart debattiert mit dem Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari über künstliche Intelligenz.
The very definition of AI is something that can learn and change by itself. So again, by definition, we cannot predict how it will develop and what it will do.
Anne Schwedt an der Wall Street spricht über das große Sparen bei Boeing. Außerdem freuen wir uns über die 102-Jährige, die vom Himmel fiel und dabei viel Spaß hatte. Und wir lernen die kaktusfeindlichste Stadt Deutschlands kennen.
Worst fears are that we cause significant, we the field, the technology, the industry cause significant harm to the world.
Sam Altman, der Chef von OpenAI, das ist die Firma, die ChatGPT ins Leben gerufen hat, warnt vor künstlicher Intelligenz und dem möglichen Schaden für die Menschheit. Microsoft-Gründer Bill Gates sieht es lockerer. Er nutzt KI, um Zeit zu sparen und lässt sich komplexe Bücher zusammenfassen.
Oh yeah. Now when I want to summarize a meeting or take a book that I don't have time to read and get the gist of it or even to draft some complex set of points, a speech. No, this I highly recommend it.
Künstliche Intelligenz weckt grenzenlose Hoffnungen und zugleich dystopische Ängste. Die einen träumen von Revolutionen in der Medizin, beim Autofahren oder der militärischen Abwehr. Andere befürchten den Frankenstein-Effekt, dass die KI bald uns Menschen regiert. Yuval Noah Harari ist Historiker, weltweiter Bestsellerautor und ein philosophischer Vordenker in Sachen Fortschritt. Sein neues Werk Nexus beleuchtet die Genese von Information und Netzwerken. Und es zeigt auf, wo KI Gefahren birgt für die Demokratie und das Miteinander auf der Welt. Gabor Steingart hat ihn eingeladen auf die Pioneer 2 in Berlin.
A very warm welcome to Mr. Professor Yuval Noah Harari.
Thank you. Thank you for the invitation.
Die beiden haben ein Gespräch geführt, das in dieser Woche in voller Länge auf thepioneer.de erscheint. Auszüge hören wir jetzt. Harari warnt vor KI. Diese sei kein Instrument, das menschliche Befehle ausführt. Sie ist selbst Akteur, sie trifft Entscheidungen, sie lernt und sie entwickelt sich selbst weiter. Und kein Mensch weiß, wohin sie sich entwickelt.
You just have gone through a horrible time. I can imagine writing this book, kind of nightmare. Quote, what we are talking about is probably the end of human history. Not the end of history, but the end of its human-dominated part. Please explain.
Well, we are just creating a new type of highly intelligent agent. Or not just one agent, but millions and even billions of agents.
The computer.
The AIs, yes, the computers, which will increasingly make key decisions about us, about the world. You apply to a bank to get a loan. It's an AI deciding whether to give you a loan. You apply to university to get a place. It's an AI making the decision. AIs are making decisions in the military about what to bomb. AIs are not just making decisions, they are also inventing and creating. Previously, you know, humans live inside culture. We live inside a world made of cultural artifacts. This boat, this microphone, the language we speak, the stories, the music, the poems, the financial devices, the political ideologies, all these things. Over thousands of years, they came from the human imagination. Now, for the first time, there is something on the planet which is not human, which is not even organic, that can create such things. Can create music and art, can come up with new scientific theories, can come up with new political ideas, new religious ideas. You know, before you rush to judge it, mm-hmm. is it good? Is it bad? Will it destroy us? Will it save us? We just need to stop and reflect on what does it mean that after tens of thousands of years of living inside a human culture, we will increasingly find ourselves living in a hybrid culture,
alien,
or an even alien culture, again, in which all the cultural artifacts surrounding us, from physical object to ideas, they come from an inorganic intelligence.
Which we have created.
Which we are now creating, but which we cannot control and predict. The very definition of AI mm-hmm. is something that can learn and change by itself. So again, by definition, we cannot predict how it will develop and what it will do.
Harari reflektiert über mögliche Entwicklungen. Zum Beispiel könnte sich Religiosität ändern. Menschen, die an die Göttlichkeit eines Textes glauben, wie der Bibel, bekamen diese Texte bisher von Gelehrten interpretiert, dem Papst oder einem Rabbi. Diese Gelehrten haben ein theologisches Wissen, aber sie haben nicht alle Schriften gelesen, die andere Gelehrte geschrieben haben. Eine KI könnte das und sie könnte Glaubensfragen direkt beantworten. Der Text spricht zum Gläubigen, mit welchen Konsequenzen auch immer.
Give us a glimpse what you think about the Bible becoming a transformation in the new digital age.
Yeah, so if you think about religions of the book, like Judaism, Christianity, Islam, they give authority to a text. The Bible, the Quran, the interpretations of the Bible. The problem they had for thousands of years is that the text cannot actually speak to you. You can read it, but you can interpret its words in different ways, and you don't know what is the right interpretation, what is the right answer. And so you establish a human institution to interpret the text. And the real power is not in the text, it's in the people interpreting the text. Now you have technologies for the text to speak to you and to interpret itself. Again, if you think about Judaism, for instance, so no Jewish rabbi was ever able to read all the texts of Judaism. They can read the Bible, the Mishnah, the Talmud, but they can't read everything written by every single rabbi for 2,000 years. Now you have an AI that can read all of that and can find patterns and interpretations that no human rabbi, no human being ever came up with, because maybe the patterns are just too intricate, too complicated. And what will happen to religions of the book, to religions that think that certain texts are sacred, when you have texts that can talk to you, that
and
you can say
this is
that can tell you how to interpret them? So I don't know what the answer will be.
So I can ask the Bible, what should I do in this particular situation with my boyfriend, with my girlfriend, with my parents, with my job? I can ask the Bible, and the Bible is kind of a digital tool, a partner, a lover.
You don't need a human rabbi or a human priest to tell you what the Bible says. You can have the text talk directly to you. And I don't know what the Pope will think about it or what the chief rabbis would think about it. But we have, for the first time in history, especially for people who think the texts are sacred, this new situation when the text can actually talk to you.
Gabor Steingart und Yuval Noah Harari haben auch debattiert über die Bedeutung von KI für die Demokratie, zum Beispiel durch die Polarisierung in den sozialen Medien. Kann künstliche Intelligenz das Gespräch in einer Demokratie beschleunigen und verbessern? Oder lässt die KI alle am Prozess teilhaben, aber man kommt zu keiner Einigung mehr, so wie das in den USA gerade zu sehen ist?
But let's have a look at the maybe positive sides of all this in the democracy. Now everybody has the access to media, for example, since this revolution, social media revolution, computer revolution, internet revolution, we have access for everybody. So citizen journalism has become not just a topic for activists, but it has to come to the real world. Politicians are challenged now because people can fact check in a second because this AI is supporting democracy as well.
Yeah.
So what do you think about that? We see a kind of democratization of democracy.
As I said, it has both immense positive and immense negative potential. Also, when it comes to democracy, at present, the bottom line is not good.
Why?
I mean, just a fact. You look at the world in 2024, you see that all over the world, democracies are destabilizing, even collapsing. Democracy, in essence, is a conversation. And what you see is that the conversation is collapsing, that people are unable to hold a rational conversation. They are unable to listen to each other any longer. We can have a long discussion about why it is happening, but I think it's one of the last facts in the world that almost everybody can agree on. Like Democrats and Republicans in the US, they cannot agree on anything except that the conversation is collapsing. This is something that they both notice. And again, we can explore the reasons, but the first thing to notice is that we have the most sophisticated information technology in history, and people are losing the ability to have a conversation. So something is definitely
wrong. I'm not
wrong.
Convinced, Mr. Harari. If you compare this kind of conversation we have today about everything, everything is questioned, everything is in fire. And if you compare this with 100 years before, when all the publishers in Europe would fit into this room, and now everybody can participate in this great conversation. That's democracy.
We are measuring different things. You're measuring participation. I'm measuring the ability to reach any kind of agreement. Conversations need both. If everybody participates in a shouting match, nobody listens to the other, and there is no way to reach a decision, this is not a democracy. This is just anarchy. Of course, we need to expand the circle of participation. That's very important. But if we cannot reach any agreement, then again, the choice left is anarchy or dictatorship. Anarchy is not democracy.
Das ganze Gespräch über künstliche Intelligenz mit den zwei echten Menschen, Steingart und Harari, gibt es für Pioneers am kommenden Wochenende. Danke fürs Dabeisein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sagt uns heute Morgen natürlich unsere Börsenreporterin Anne Schwedt, wie die Wall Street in die neue Woche gestartet ist. Guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, es war die reinste Party gestern an der Wall Street. Der S&P 500 und der Dow Jones schafften es auf neue Rekordstände. Die Anleger sind nach den guten Bankenquartalszahlen von JP Morgan und Wells Fargo von Freitag echt hoffnungsvoll in die neue Berichtssaison gegangen und freuen sich jetzt auf die weiteren Quartalsberichte in dieser Woche. Heute zum Beispiel gibt es die Zahlen von der Bank of America, Goldman Sachs und Johnson & Johnson. Antreiber beim Dow Jones waren vor allem McDonald's, United Health Group und Apple. Der S&P 500 wurde vor allem vom Tech-Sektor angetrieben. Nvidia legte ein neues Rekordhoch hin und toppte die Marktbewertung von 3,4 Billionen. Beim S&P 500 stand zum Schluss ein Plus von 0,8%. Der Dow Jones legte um 0,5% zu und schloss zum ersten Mal über der 43.000-Punkte-Marke. Und an der Nasdaq ging es um 0,9% nach oben.
Und dann, Anne, lass uns noch auf Boeing gucken. Die hatten ja am Wochenende angekündigt, weltweit 17.000 Stellen abbauen zu wollen. Wie ist das bei den Aktionären angekommen?
Ja, zunächst ging es natürlich deutlich nach unten bei der Aktie um mehr als 2%. Zum Schluss stand da noch ein Minus von 1,3%. Auf der einen Seite finden die Anleger Sparmaßnahmen ja eigentlich gut, wenn wirklich Geld gespart wird und dem Unternehmen dadurch höhere Gewinne ermöglicht werden. Im Fall von Boeing sind die Anleger aber eher verunsichert. Es sind ja jetzt nicht nur die Stellenkürzungen von 10% der Mitarbeiter, sondern auch der weiterhin andauernde Streik, der jetzt schon über einen Monat läuft und Schätzungen zufolge $1 Milliarde im Monat an Verlusten einbringt. Boeing hatte letzte Woche im Tarifstreit sein verbessertes Angebot zurückgenommen und die Verhandlungen abgebrochen, um dann ein paar Tage später die Nachricht über die Stellenkürzungen rauszuhauen. Da ist also extrem viel Unmut gerade. Außerdem soll sich die Erstauslieferung der Jets 777X um ein Jahr verzögern. Es seien auch neue, erhebliche Verluste im Rüstungsgeschäft zu erwarten. Und die ganzen Probleme lassen natürlich die Anleger nicht kalt. Seit Anfang des Jahres ist die Boeing-Aktie mit mehr als 40% im Minus.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass für Manette Bailey noch das Motto gilt, Sky is the limit. Dabei ist die Frau gerade 102 Jahre alt geworden. Und weil sie allen zeigen will, dass sie das Leben himmlisch findet, hat sie sich zum Geburtstag einen Fallschirmsprung aus 2000 Metern geschenkt. Natürlich mit einem Profibegleiter. Bei der Landung wurde sie von Fans begrüßt.
There we go! Good job, how was that?
Oh, that was wonderful.
Well done, congratulations, you've just jumped out of an airplane.
Die Frau mag's gerne abenteuerlich. Mit 100 Jahren setzte sie sich in einen Rennwagen und bretterte mit 210 Stundenkilometern über die Formel-1-Strecke von Silverstone. Auch andere laufen im Alter zu Hochform auf. Yuichiro Miura ist Japaner und mit 80 Jahren wurde er zu dem Mann, der als ältester Mensch den Mount Everest bestieg. Der große Ingmar Bergmann sagte einmal, mit dem Altwerden ist es wie mit auf einen Berg steigen. Je höher man steigt, desto mehr schwinden die Kräfte, aber umso weiter sieht man. Nun, Miura verfügte über beides, über Weitsicht und Kraft. Kraft und Ausdauer zeigte auch Gladys Burrell. Sie absolvierte im Alter von 92 den Honolulu-Marathon. Nach 9 Stunden und 53 Minuten kam sie ins Ziel und wurde damit die älteste Marathonläuferin der Welt. Ihren ersten Marathon lief sie, Achtung, im Alter von 86. Die älteste Wettkampfturnerin der Welt ist eine Deutsche, Johanna Quaas, 98 Jahre alt. Auch sie eine Meisterin der späten Erfolge. Ihren ersten Meistertitel holte sie nämlich mit 57. Was sie alle gemeinsam haben, sie zeigen, dass man alt werden und dabei jung bleiben kann. Das wusste auch schon Udo Jürgens.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Vorsicht als Mutter der Porzellankiste jetzt abdanken muss. Nach ewigen Zeiten in unserem Sprachgebrauch muss sie nach meiner Ansicht abgelöst werden, und zwar von Ulrich Schulte, seines Zeichens Bürgermeister des sauerländischen Plettenbergs. Vorsicht ist Ulrich Schulte im Kakteenhaus, so sollte es künftig heißen. Denn Ulrich Schulte hat in seiner Plettenberger Stadtverwaltung ein striktes Kakteenverbot erlassen. Schulte ist ein harter Hund und zieht seinen Anti-Kaktus-Kurs knallhart durch. In einem internen Schreiben heißt es, Zitat, aus gegebenem Anlass sind sämtliche dienstlichen und privaten Kakteengewächse unverzüglich aus den städtischen Gebäuden zu entfernen. Der gegebene Anlass ist, dass sich ein Mitarbeiter an einer Plettenberger Schule so schwer an den Stacheln eines Kaktuses verletzt hat, dass er ärztlich behandelt werden musste. Darauf folgte nun die Null-Toleranz-Strategie gegenüber den Pflanzen. Man hätte es ja auch erstmal mit einer Obergrenze probieren können, aber nun gut. Wes Geistes Kind Schulte ist, liegt letztlich doch in der alten Lebensweisheit begründet. Das Leben ist wie ein Kaktus. Man kann die Stacheln betrachten oder die Blüten. Schulte betrachtet Kakteen offenbar eher als Kampfgurken und so heilt es über die Flure der Plettenberger Stadtverwaltung. Messer, Kaktus, Schere, Licht sind für unsere Beamten nicht.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Blumen im Garten, so 20 Arten.
von Rosen, Tulpen und Narzissen. Leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond? Hollari, hollari, hollaro.
Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, der sticht.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro.
Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, was sollen die Leute sonst von mir sagen?
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Ololari, ololari, ololaro, bam, 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 padam. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond? Ololari, ololaro, ololaro.
Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht.
Oh. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Ololari, ololari, ololaro.
Heute um 4 klopft an die Türe, Nanu Besuch so früh am Haare. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch eine Kaktus auf Ihren kleinen Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? Hollari, hollari, hollaro.
Der fiel mir aufs Gesicht, aufs Gaumen oder nicht. Nun weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht.
Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo.
Hollari, hollari, hollaro.